Deutschlandfunk. Der Tag.
Es sind eine Menge verwackelte Handybilder, die wir da seit der vergangenen Nacht sehen, aus dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Menschen, die zusehen, wie das komplette Lager in Flammen steht und wie das wenige, das sie selber noch besitzen, wie das auch verbrennt. Jetzt sagen viele auch, es war seit langem klar, dass dieses Lager auf eine Katastrophe zusteuert. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Martin Gerner gesprochen. Der hat Moria in den letzten Wochen mehrmals besucht. Hören wir gleich. Und wir haben diese Nachricht aus England bekommen. Beim Testen eines Corona-Impfstoffs ist dort eine Person schwer erkrankt. Das Pharmaunternehmen AstraZeneca hat die Tests deshalb erstmal unterbrochen. Was kann da alles passieren beim Impfen? Und was kommt da mit einem Corona-Impfstoff noch so auf uns zu? Darüber rede ich heute mit Christian Flotho, dem Leiter unserer Wissenschaftsredaktion. Alles an diesem Mittwoch, dem 9. September 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos ist in der vergangenen Nacht komplett abgebrannt. Wir sehen die Bilder heute überall. Das größte, das umstrittenste Flüchtlingslager in der EU ist also zumindest erstmal Geschichte. So ein bisschen untergegangen ist dabei, dass es schon in den letzten Tagen in diesem Lager heftige Proteste gegeben hat, weil sich dort mehrere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben und das hat für viel Unruhe gesorgt. Mein Kollege Martin Gerner war in den letzten Wochen mehrmals in Moria, hat dort viele Interviews geführt und er hat auch die Angst vor Corona dort mitverfolgt. Und er hat mir vorhin geschildert, welche Verbindung es da vermutlich gibt zwischen Corona und diesem Brand.
Ich habe heute Morgen mehrere Gespräche geführt mit Personen aus dem Lager Moria, außerhalb von Hilfsorganisationen, von Verantwortlichen, lokalen Verantwortlichen im Sinne, dass sie seit langem in der Flüchtlingshilfe sind. Das Bild bleibt unklar. Es hat mit Sicherheit Differenzen gegeben innerhalb der Lagerbewohner. Das kann man ohne Frage sagen, über die Art und Weise der Quarantäne. Aber auch über die Frage, warum können und sind diese Fälle von Corona, warum müssen die und können die nur im Lager gesundheitlich separiert werden? Warum macht man es nicht außerhalb des Lagers? Fakt war aber, dass seit Donnerstag es Proteste gab gegen die weiteren Einschränkungen physischer Art. Das waren totale Ausgangssperre. Das hieß, dass auch die Insassen nicht mehr zum Einkauf. Es gibt dort einen in fußläufig halbe Stunde einen großen Lidl-Supermarkt, wo, weil das Essen sehr in Kritik steht, seit Jahren schon, wo auch die Menschen sich jetzt nicht mehr hinbegeben können, um einzukaufen. Sie können auch nicht mehr raus, um ihre Geldkarten aufzuladen. Sie können überhaupt kaum noch Schritte machen, nur in Ausnahmefällen außerhalb des Lagers. Das in einer Situation zunehmender Depression und Gewalt. Und das mit der Perspektive eben monatelang jetzt möglicherweise in diesem Camp zu bleiben.
Und also das heißt, da ist für dich der Rückschluss nahe, da hat dann irgendjemand oder im Laufe dieser Proteste hat irgendjemand eins der Gebäude angezündet und darauf ist das Lager abgebrannt.
Also mir ist aufgefallen bei den Bildern, ich habe viele Videos mir seit heute Vormittag angeguckt, man sieht wenig von Panik, man hört manchmal Schreie, man sieht insgesamt wenig von Panik, man hat bisher keine Toten, Verletzten, Opferzahlen größerer Art, es fahren in Mytilene seit heute Nacht keine Krankenwagen in irgendeiner nennenswerten Anzahl, von denen mir berichtet worden sind. Und dieses Rauslaufen der Menschen aus den Lager, von den Hügeln, also von diesen Olivenhainen, aber auch aus dem festen Teil, umzäunten Teil des Lagers, das abgebrannt ist, verlaufen relativ kontrolliert. So dass, und das habe ich gehört von einigen Quellen, es war ein großer Protest angekündigt für Montag und dann sind nach einer Version Proteste in einer Art übergegangen, die dann möglicherweise Brandstiftungen nach sich gezogen haben. Allerdings, man wird ja jetzt sehen, was rauskommt aus dieser Untersuchung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr schwierig sein wird, festzustellen, wer im Einzelnen die Täter waren, wenn es Brandstiftung war.
Würdest du dann sagen, das war sozusagen eine Katastrophe mit Ansage?
Ja, wer da war die letzten Wochen, Monate, der kann nicht total überrascht sein. Es gibt tägliche Messerstechereien bis zuletzt mit Verletzungsfolge, mit Todesfolge. Man konnte sehr gut rekonstruieren, dass die örtlichen Behörden, die Polizei, dem nicht unbedingt mit größter Eile nachgegangen sind, auch weil sie einfach total unterbesetzt war. Wo man auch fragen muss, ob das zum Regime der Abschreckung im Lager gehört, dass die EU, man kann ja nicht Griechenland alleine für dieses EU-Lager, EU-Hotspot verantwortlich machen. Also da sind viele Fragen, da bin ich mal gespannt.
Gut, aber das heißt, der Großteil der Menschen, die dort gelebt haben, die sind jetzt außerhalb des Lagers und die laufen einfach irgendwo auf Lesbos herum und suchen sich da jetzt einen Platz zum Schlafen und zum Leben. Ist das so korrekt?
Das Lager Moria ist etwa 8 Kilometer außerhalb von der Inselhauptstadt Mytilene. Etwa auf halber Höhe sind diese Menschen, sind viele der Insassen jetzt gestoppt durch Polizei. Da kann weder nach meinen Informationen die Masse der NGO, der Helfer durch, einmal aus Sicherheitsgründen und dann auch natürlich aus dem Risiko der Ansteckungsgefahr. Wobei, und da sind, also da muss man wirklich die Medien genau lesen, wobei die Hauptanzahl von Covid-Fällen ja unter der griechischen und internationalen Bevölkerung in Mytilene und auf der Insel sind. Aber unsere Mediendarstellung jetzt im Wesentlichen im Subtext so ist, als seien nur die Flüchtlinge eine Gefahr. Es braucht für diese Insel ganz dringend ein gesamtgesundheitliches Konzept. Und da kommt wieder die EU ins Spiel. Ich persönlich glaube, dass dies in gewisser Weise ein Ende des Regimes der EU-Hotspots ist, mit der Abschreckungspolitik, die mehr oder weniger intendiert oder rausgelesen wird, wie wir sie bisher kannten. Es war ja, und das ist noch ein Grund der Unruhe der Menschen und der Proteste in den letzten Tagen, es war ja unterzeichnet schon von den griechischen Behörden, dass um das ganze Lager, 2 Drittel sind also diese Olivenhainhügel, die waren nicht umgrenzt bisher. Die sollten bis Anfang November jetzt mit einem Zaun umgrenzt werden. Ja, und vor dieser Perspektive hatten viele Angst. Und dieses Szenario kann ich mir jetzt schlichtweg nicht mehr vorstellen.
Aber könnte doch sein, dass jetzt ein ähnliches Flüchtlingslager irgendwo anders gebaut wird.
Ja, allerdings dann wird der Protest, der bisher bei einer Gruppe von ehemals zum Teil mit unterstützenden Lesbos-Bewohnern, die mittlerweile zu einer Gruppe, einem Prozentsatz Pegida-ähnlicher, AfD-ähnlicher Islamisierungsgegner geworden sind, besteht eine gewisse Chance, dass es da eine Personalunion mit anderen Bevölkerungsteilen gibt, die sagen, dieser Ausbruch von Gewalt, von Brandstiftung meinetwegen, ist jetzt doch das Zeichen, dass sich das griechische Festland, aber auch das europäische Festland bewegt. Denn wir stehen vor dem Problem, jetzt ab heute Nacht für 13.000 Menschen Unterkünfte, ein Dach über dem Kopf, noch ist es relativ warm, Gott sei Dank, auf Lesbos, aber überhaupt eine Perspektive zu finden. Und jetzt wird ja für jeden sichtbar, auch für die internationalen Medien wird jetzt sichtbarer, denke ich, welche Ambivalenz, wenn nicht Apartheid der Gesundheitspolitik wir haben gegenüber Menschen auf dieser Insel. Und das wird, glaube ich, sich nicht durchhalten lassen, auch EU-politisch.
Das werden wir sicher weiter im Blick haben, auch hier im Podcast. Martin Gerner, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast.
Gerne.
Überall auf der Welt arbeiten gerade Dutzende von Unternehmen an einem Corona-Impfstoff. Diese Tests sind schon weit fortgeschritten und viele dieser Firmen sagen, dass sie mit einem fertigen, einsatzbereiten Impfstoff schon innerhalb der nächsten Wochen oder Monate rechnen. Jetzt hören wir von dem britischen Pharmaunternehmen AstraZeneca, dass die Tests dort erstmal ausgesetzt werden, weil eine der beteiligten Personen schwer krank geworden ist. Ich habe das vorhin besprochen mit Christian Flotow, dem Leiter unserer Wissenschaftsredaktion, und der hat mir erstmal erklärt, wie so ein Teststopp überhaupt zustande kommt.
Es ist eine besondere Vorsicht. Also bei schweren Fällen wird sowieso ausgesetzt, um das prüfen zu können. Hier steht natürlich alles unter besonderer Beobachtung. Also allein die Tatsache, dass wir darüber reden, dass überall geschrieben wird darüber, zeigt ja dieses besondere Interesse. Und insofern ist das ein erwartbarer und durchaus auch regulärer Vorgang, nun zu sagen, stopp, wir müssen da hinschauen, was dort ist. Gibt es einen direkten Zusammenhang oder sind da eben halt zwei Entwicklungen zufällig gelaufen, so wie Klapperstorche und Geburtenrate, ne? Also Zunahme Störche und Geburtenrate. Denn in der Tat bei Tausenden, die dort Versuchspersonen sind, da kann irgendwas passieren. Da können Infekte auftreten, da kann alles Mögliche sein, was auch eingetreten wäre, ohne dass eine Impfung dort gewesen ist. Und diese Kausalität zu ermessen, nicht zu beweisen, das wird wohl nicht gehen, aber diese zu ermessen und zu bewerten, das ist jetzt das Ziel eigentlich so einer Pause.
Wissen Sie, was da bei dieser einen Person passiert ist?
Es ist die Rede von einer transversen Myelitis. Das ist eine sehr seltene Erkrankung im Rückenmarksbereich, also eine entzündliche Veränderung, und überall da, wo Entzündung ist, kann die aufgrund von allem Möglichen entstehen. Hier gilt diese Erkrankung, die sehr selten ist, als eine immunologische Erkrankung. Das heißt also, die Entzündung kommt aufgrund von Antikörpern, die sich gebildet haben gegen eigenes Gewebe. Das kann im Gefolge von bakteriellen und viralen Infekten sein, aber es kann eben halt auch das Autoimmunsystem angestoßen worden sein im Zuge dieser Impfung. Denn es wird ja angestoßen durch das, was man dort verabreicht. Und dann kann es eben halt eine Fehlleitung geben. Aber das ist etwas, was Sie bei allen möglichen Impfstoffen auch haben. Da können Sie gucken auf die Beipackzettel und da steht dann eben halt, es ist das und das und das noch aufgetreten. Man weiß nicht, ob da ein Zusammenhang dann ist.
Jetzt haben wir ja solche Tests seit Monaten überall auf der Welt. Zehntausende Personen wahrscheinlich, die daran beteiligt sind. Wundert Sie das manchmal, dass da bisher nichts derartiges aufgetreten ist? Also meiner Kenntnis nach ist das jetzt der erste Fall dieser Art bei diesen Anti-Corona-Tests.
Ja, ich würde zu denen gehören, die da mehr erwarten. Aber das ist eine Frage der Zeit. Also warten wir noch ein bisschen und es kommt noch mehr. Erfahrungsgemäß kommen dann in der Phase 4, von der ja nicht die Rede ist, also nach Markteinführung, wenn das eben halt groß angewendet wird, kommen noch Einzelerfahrungen mit hinzu. Darauf ist ja dann auch beispielsweise unser Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffe zuständig, darauf angewiesen, dass die solche Meldungen auch bekommen und die dann auch bewerten können, ob da etwas ist noch, was neu auftritt, was erstmals auftritt, was aber systemisch eine Bedeutung hat und vielleicht häufiger dann vorkommt. Also die richtigen Meldungen würde ich eigentlich dann in Phase 4 spätestens erwarten.
Wenn wir über Nebenwirkungen von Impfungen reden oder auch von Folgeschäden, dann ist in diesen Tagen immer sehr häufig ein Beispiel genannt, die Impfung gegen Schweinegrippe in Schweden vor einigen Jahren, wo es anschließend oder infolge dieser Massenimpfung zu einem großen Anstieg der Fälle von Narkolepsie gekommen ist, also von Schlafkrankheit eben, schwere Krankheit, schwere neurologische Störung. Ist da der Zusammenhang eindeutig gesichert? Das war eine Nebenwirkung, eine Folge dieser Impfung?
Das gilt als relativ gesichert. Da ist sehr viel drüber geforscht worden. Auch Paul-Ehrlich-Institut hat darüber viel geforscht. Die Akten sind vorläufig, würde ich mal sagen, darüber geschlossen. Es ist auch nicht der eigentliche antigene Impfstoff selbst gewesen, sondern ein Immunverstärker, der damals mitgegeben wurde, um den Mangel, also mit zwei Zielen, den Mangel an Impfstoff damals auszugleichen. Also man konnte weniger Impfstoff wohl nehmen und hatte diesen Impfverstärker. Und gleichzeitig gibt es bei Influenza, aber auch bei vielen anderen Impfungen, das Problem, dass eben halt ältere Menschen mit einem nicht mehr so aktiven Immunsystem nicht so gut auf die Impfung reagieren, ansprechen. Also nicht so gute Responder sind, wie man schön sagt. Das kann man ein bisschen kitzeln, das Immunsystem, und das war eigentlich das Bemühen, einige sagen auch der Versuch, dieses zu tun. Kritiker haben ja gesagt, das war also so ein weltweiter Versuch mal, wo die Pharmaindustrie probieren konnte, wie das dann wohl so ist. Und dass es in Skandinavien aufgefallen ist, liegt eben halt an der großen Untersuchung, die damals in dem Raum auch gemacht wurde. Das ist entsprechend publiziert worden. Es ist aber auch bei uns beobachtet worden, übrigens in Deutschland auch, dass es also doch über 2 bis 6 Fälle pro 100.000 Einwohner hier in Deutschland mehr solche Fälle auch gab. Es sind nicht viele zum Glück, aber es ist eine sehr schwere Erkrankung.
Und es ist ein Beispiel dafür, dass trotz solcher umfangreichen Vortests den Forschern so etwas durchgehen kann, dass das erst hinterher tatsächlich rauskommt?
Das ist einfach auch gegeben durch die Individualität letztlich der Menschen. Denn hier ist mit Sicherheit auch eine genetische Komponente zu vermuten. Und die Untersuchungen, die sehr speziellen Untersuchungen deuten auch darauf hin, dass also da ja nun nicht jeder potenziell das kann. Es ist ein multifaktorielles Geschehen, aber die genetische Konstellation an einer ganz bestimmten Stelle spielt wohl auch eine Rolle. Und da gibt es eben halt die Unterschiede zwischen den Menschen, wenig Gleichheiten und deshalb sind es dann nur wenige Fälle. Die können Sie nicht alle vorhernehmen, das ist vorhersehen, das ist absolut ausgeschlossen. Und wir werden da mit anderen, auch neurologischen Überraschungen, die eben halt mit Angriffen auf das eigene Körpergewebe im Zusammenhang stehen, dann werden wir erleben. Ich nenne ein Beispiel, wir hatten das mal in einer Sprechstunde-Sendung, wo wir über periphere Lähmungen gesprochen haben und die gefürchtetste ist die aufsteigende neurologische Lähmung dann durch Autoimmunprobleme auch verursacht, die eben halt bis zum Zwerchfell geht und einen Atemstillstand eben halt auch machen kann. Das ist also eine böse Geschichte. Da liegen sie dann gelähmt im Bett, aber es ist eine periphere Lähmung. Und die Todesrate ist gar nicht mal gering. Die kann auch da zweistellig sein, wenn nicht die richtige Therapie eingeleitet wird. Sie haben dieses beispielsweise nach Lebensmittelvergiftung mit Campylobacter, was ja sehr häufig ist, mittlerweile die Salmonellen überholt hat, kommt das mit 1-2% vor. Es kommt aber auch bei Impfungen vor. Und die Influenza-Impfung ist auch eine, sagt uns der Neurologe, der Experte, der da war ich selbst überrascht, also dass Influenza-Impfung auch in Verbindung steht mit einem sogenannten Guillain-Barré-Syndrom, also schwerwiegende Störungen, die da sind.
Verstehe ich Sie da jetzt richtig, dass Sie sagen, also wenn die Corona-Impfung kommt, massenweise, wenn wir die wirklich Millionen, vielleicht milliardenfach auf der Welt haben, dann werden wir da mit Sicherheit die ein oder andere Komplikation erleben?
Ja, mit Sicherheit. Das ist ganz sicher. Und da sind wir vor Überraschungen leider nicht sicher, weil das eben halt bei allen Impfungen dort der Fall ist. Nehmen Sie jetzt eine sehr etablierte jetzt, die sehr gehypt wurde. Ich finde, sie ist sehr wichtig, habe mich auch impfen lassen, habe da also auch alle möglichen unerwünschten Wirkungen gehabt, nämlich gegen Herpes Zoster, der Gürtelrose. Auch dort ist ein Impfverstärker mit drin, weil ja gerade auch ältere Menschen, dann auch noch 70-Jährige, 80-Jährige davon etwas haben sollen. Und dieser Impfverstärker, der macht alle möglichen Nummern. Also ich lag da mit 39 Fieber und allen möglichen anderen Dingen. Da ist es gut zu wissen aufgrund der Phase 3, was alles passieren kann. Dann steht das nämlich im Beipackzettel und auch der betreuende Arzt oder die Ärztin können dann sagen, hier, das ist erwartbar, das ist alles ganz normal.
Müssen wir uns da nicht eigentlich Sorgen machen, dass dieser Impfstoff oder diese verschiedenen Impfstoffe jetzt so unter so massivem Zeitdruck erforscht werden, dass ja eigentlich alle Experten sagen, so schnell ist das noch nie gegangen und jetzt müssen wir das um jeden Preis innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten hinkriegen. Muss uns das eigentlich nicht Sorge machen?
Das gibt das Memorandum ja auch jetzt, also von großen Pharmafirmen zu sagen, wir lassen uns da nicht unter Zeitdruck setzen. Natürlich ist das eine absolute Turbonummer, die man nur teilweise durch große Zahlen ausgleichen kann. Tatsächlich muss man ja diese beiden Beobachtungsgruppen, also Geimpfte, Nicht-Geimpfte, die müssen also wirklich vergleichbar sein, über einen möglichst langen Zeitraum ja beobachten, um sagen zu können, so und so gut wirkt das. Also da erkranken so viele, da erkranken so viele. Ich hoffe, dass da gute Zahlen in Anführungszeichen, denn es betrifft ja eben halt auch Menschen, wenn die erkranken, die möglicherweise sehr schwer erkranken. Deshalb also in Anführungszeichen das gesagt, dass man gute Zahlen, gute Hinweise für die Impfung dort bekommt. Je länger man guckt, desto klarer wird dieses Bild und natürlich weiß man dann auch umso mehr, was da eintreten kann à la longue, also über eine längere Strecke an unerwünschten Wirkungen. Das ist jetzt wohl so ein Kompromiss. Was es nicht gibt, was ich nicht gehört habe, darüber hatten wir auch mal im Programm bei Forschung aktuell vor 2-3 Monaten berichtet, war ein Artikel, der sich mit den bioethischen Implikationen beschäftigt hat von freiwilligen Tests, also die tatsächlich sich impfen lassen und dann sich einer Infektion aussetzen. Das ist natürlich bei einer so schwerwiegenden Infektion äußerst problematisch, könnte aber sehr schnell die Antwort liefern, wenn sie entsprechend viele haben, ob das funktioniert oder nicht. Aber in dieser Richtung tut sich da ja nichts Erkennbares in diesem Zusammenhang.
Bleibt trotzdem ein spannendes Thema. Christian Flotow, vielen Dank. Das war unser Podcast, der Tag für heute, an diesem 9. September 2020. Vielen Dank fürs Zuhören. Ab morgen 17 Uhr gibt es uns wieder in der DLF Audiothek, bei iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.